Herzlich willkommen zum IP Pingpong zum Thema Szenario denken. Mein Name ist Alexander Vukovic, kurz Vuko, und gemeinsam mit Alexander Weichselberger, meinem Partner bei Sequiz, reden wir heute über Szenariendenken, eine Methode, mit der wir mögliche Zukünfte durchspielen können, um uns besser auf Veränderungen vorzubereiten. Gerade heute in einer technologisch getriebenen Welt ist es irrsinnig wichtig, nicht nur auf Trends zu reagieren, sondern wirklich auch aktiv verschiedene Zukunftsbilder zu entwickeln. Wir rekorden heute am 15.09. Ich bin heute wie immer am Montag im Sequiz Office in Wien. Und ja, ich freue mich, mit dir eine nette halbe Stunde zu verbringen, lieber Weichsel. Wo erwische ich denn dich gerade?
Ja, Vuko, danke für die Einladung. Und heute drehen wir den Spieß ja tatsächlich um und ich bin zu Hause im Homeoffice und freue mich jetzt schon auf unsere gemeinsame Session.
Cool. Du hast es schon näher dir so quasi zu Gemüte geführt, dieses Thema Szenario-Denken. Ich finde es recht spannend, weil, wie du weißt, wir haben ja gemeinsam unsere Diplomarbeit geschrieben, ist eines meiner Lieblingsmottos: Planung verwandelt Zufall in Irrtum. Und das ist ja eigentlich Szenario-Denken komprimiert auf einen Satz, weil es kann immer was passieren und man sollte mit diesen Möglichkeiten möglicherweise im Vorfeld irgendwie umgehen können oder lernen sich Szenarien überlegen, wie man damit umgehen könnte. Ich habe das aber irgendwie noch nie so richtig professionell mir überlegt. Ja? Also mein Motto noch nicht in die Professionalität übergeführt. Deswegen freue ich mich sehr, dass du dich mit dem Thema ein bisschen näher beschäftigt hast. Für mich zum Verständnis, was verstehst du unter Szenario-Denken und wie bist du damit irgendwie in Berührung gekommen?
Also vielleicht die Motivation, dieses Thema mir genauer anzuschauen, war eigentlich ein Gespräch mit einem Freund. Wir haben damals darüber philosophiert, was würde uns drohen, wenn Donald Trump durch Zollerhöhung, militärischen Druck und so weiter uns droht und damit einen Zusammenbruch der Lieferketten verursacht. Wir haben dann damals in dem Gespräch nicht so, also rasch nicht eben auf die Einschätzung zur Zukunft gesprochen, wo man meistens reinfällt und sagt, na, das ist wahrscheinlich, das kommt wahrscheinlich hin und. Sondern wir haben eigentlich tierische Freude entwickelt dabei, Szenarien zu entwerfen und zu diskutieren, wie man sich auf diese möglichen Szenarien einstellen kann. Also zum Beispiel, damals haben wir diskutiert, was wäre, wenn wir EU first machen würden, also stärker oder uns stärker von der USA unabhängig zu machen. Oder was wäre, wenn wir die Chinesen als dritte Weltmacht deutlich stärker integrieren und damit vielleicht auch die Russen vor Probleme führen kann. Also das waren so Szenarien, die wir diskutiert haben, aber eben nicht immer in der Gewichtung, so wird es in der Zukunft sein, sondern wir haben es einfach besprochen und gesagt, okay, wenn das passiert, wie würde man darauf am besten reagieren oder was hätte man vielleicht sogar schon gebaut oder gemacht, um da idealerweise gut auf das einsteigen zu können. Also für mich ist dann, und ich habe das dann versucht, wie du sagst, etwas genauer mir noch anzuschauen. Ich kann mich erinnern, auf der Uni haben wir darüber auch gesprochen, aber im Kern ist es einfach tatsächlich eine Methode, die ist auch dokumentiert, wo man unterschiedliche plausible Zukunftsbilder entwickelt, um sich eben auf Unsicherheiten vorzubereiten. Also nicht so wie heute, oder ich sage es jetzt mal platt, bis vor 5 Jahren haben viele CEOs geplant, indem sie gesagt haben, ja, also nächstes Jahr machen wir 5% mehr Umsatz, aber alles andere ist stabil. Ja. Und diese vornehmliche Stabilität gibt es nicht in der Wirtschaft, hat es noch nie in der IT meiner Meinung nach gegeben. Und deshalb finde ich es interessant, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also nur mal nicht die Zukunft vorhersagen, sondern Denk- und Handlungsoptionen erweitern, um mögliche eben sogenannten Szenarien. Das ist im Kern, was da aus meiner Sicht dahinter steht.
Okay, sehr interessant. Das klingt für mich ein bisschen auch in Richtung Resilienz und
definitiv.
Überlegungen, wie man auf gewisse Herausforderungen reagieren könnte. Spannend. Und du beschäftigst dich damit quasi also mit der Entwicklung eigentlich von Szenarios, wenn ich dich richtig verstehe. Wie geht man da vor oder was versteht man unter Szenarioentwicklung?
Okay, also in diesen Planspielen denkt man durch, was passieren könnte, um damit auch zu vermeiden, dass man nicht immer alles auf eine Karte setzt oder auf ein Zielbild ausrichtet und trotzdem Unvorhergesehenes in irgendeiner Art und Weise auch vorbereitet. Der typische Ablauf wäre im Analyse der Gegenwart. Was sind momentane Trends? Was sind Treiber? Wo gibt es Unsicherheiten? Also Trends, klarerweise so technologische Entwicklungen oder vielleicht auch politische Veränderungen, die da sind, oder aber auch Kundenerwartungen. Ich gehe ein neues Kundensegment hinein, das vielleicht vielversprechend ist, aber was sind die Erwartungen dort? Und konkret macht man da halt vielleicht eine SWOT-Analyse oder ein Trendradar, den man machen kann, um einfach diese Informationen in Ringen und Segmenten darzustellen und zu visualisieren. Ja? Und wenn wir jetzt diese Analyse der Gegenwart geleistet haben, in einer zweiten Runde, in einem zweiten Abschnitt, geht man einfach auf alternative Zukunftsszenarien. Ja? Wo ich durchaus sage, ja, wenn das so ist, das ist ja fein, wenn das passiert, ja, dann optimistisch, pessimistisch, disruptiv, was auch immer das Thema ist. Ja, also das sind einfach dann Entwicklungen, die man jetzt einfach mal in den Raum stellt und sagt, wenn die kommen würde, wie reagiert man drauf? Und das ist dann auch schon der Schritt C, wo ich dann eben so Konsequenzen ableite. Ja, also Background vielleicht ein bisschen in meiner technischen Prägung ist dann doch auch so, wir Techniker bauen ja heute oft Dinge, die lange Zeit laufen müssen und auch lange Zeit laufen können. Ja. Aber wenn wir da nicht über bestimmte weitere Entwicklungen nachdenken, kann es natürlich sein, dass auch das, was wir gerade bauen, während wir es bauen, schon wieder veraltet wird. Da gibt es auf der einen Seite natürlich eine fundierte Business-Analyse, die im Standard natürlich helfen kann, um immer wieder das Wichtigste aus dem Fachbereich abzuholen. Also gerade dieser Entwicklung, dieser agile Entwicklungszugang mit Inkrementen und Iterationen, aber auch so Szenariotechniken, um einfach so mal abgesehen vom meistens Tagesgeschäft, und das ist ja das, was ja meistens bei diesen Anforderungen daherkommt, abgesehen vom Tagesgeschäft einfach drüber nachzudenken, wie kann ich das Ganze zukunftssicherer machen. Das ist im Kern das, was da aus meiner Überlegung dahinter steht.
Okay, das, wenn ich es richtig verstehe, das heißt, du bildest eigentlich Kausalketten, und so eine Kausalkette ist eine Form, also ist dann eigentlich ein Szenario, das unterschiedliche Abhängigkeiten zusammenführt und zu einer Kausalkette dann letztlich am Ende zu einem Ergebnis oder einem Zukunftsbild führt, das du skizzierst mit diesem Szenario.
Ja, aber ich muss da nur kurz einhaken. Wir müssen da vorsichtig sein. Es geht da gar nicht darum, dass ich sage, das ist dann ein klares Zukunftsbild und das ist das, was letztlich dabei herauskommen wird, sondern ich bin nur auf eine potenzielle Entwicklung vorbereitet. Ja? Okay. Interessant ist immer, wo nimmt man dann in der Entwicklung selber diese Triggerpunkte, wo man sagt, aha, jetzt geht es doch in diese Richtung, jetzt müssen wir da vielleicht uns stärker vertiefen. Und was auch bei der Szenarioentwicklung wichtig ist, das hat oft noch gar nichts mit einer konkreten Umsetzung zu tun, sondern wir denken mal drüber nach, und wenn wir dann merken, aha, irgendwo in der Diskussion kommt dieses Thema öfters oder das wird wahrscheinlicher, dann kann ich einfach auf Dinge schon zugreifen. Und dadurch, dass ich aber natürlich diese Überlegung, man kann das nicht in die Entwicklung einbringen, ein bisschen denkt man es natürlich mit und sagt, okay, ist natürlich vernünftig, wenn man das einfach mit bedenkt. Irgendwie ein bisschen wie beim Schach. Ja, also gerade du als Schachprofi im Vergleich zu mir auf jeden Fall, geht es nicht um den nächsten Zug, sondern einfach die Überlegung, was passiert in 3, in 5, in 7 Schritten. Das ist im Kern das, was da dahinter steht.
Also wenn du überlegst, okay, wenn der Gegner so quasi diesen Weg beschreitet, dann befinde ich mich in der Situation, und wenn er den anderen Weg beschreitet, das ist eine andere Situation, dann muss ich mich potenziell vielleicht anders verhalten.
Mhm. Genau. Guter Punkt, ja.
Cool, okay. Hast vielleicht ein konkretes Beispiel auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die das noch ein bisschen greifbarer macht, wo zum Beispiel also in so ein Szenario denken, uns als Unternehmen oder dir als Strategen auch in unserem Unternehmen das entsprechend geholfen hat bei einer technischen oder Business-Entscheidung?
Natürlich haben wir, also wir haben ja schon, ich möchte jetzt gar nicht so sehr auf dieses Beispiel eingehen, wo wir über EU First gesprochen haben und uns darüber unterhalten haben, was könnte man eigentlich tun, wenn es mit dem Umfeld China oder Amerika schlimmer wird. Das war natürlich auch ein gewisses Szenario, denke ich, wo wir mal schon in konkreten Umsetzungen und Lösungen gedacht haben. Aber sonst ganz einfach passiert das immer wieder in meiner Beratungsleistung bei Kunden. Ich kann mich an eins erinnern, da haben wir über Plattformtechnologien gesprochen. Es hat unterschiedliche Anbieter gegeben, was ja immer auch sein soll, sonst habe ich ja keine Auswahl. In dem Fall waren sie aber auch irgendwie gleich auf. Also das war jetzt nicht so, dass du sagst, der eine war jetzt einfach um den Tick besser oder so viel teurer. Und wir haben dann einfach ein Szenario gebildet, also wir haben viele Dinge durchdacht, aber wir haben uns zum Beispiel überlegt, was ist, wenn dieser konkrete Anbieter in 3 Jahren vom Markt verschwindet? Ja, also was passiert dann in Wirklichkeit? Gibt es dann irgendwer, der dann in diese Lücke hüpfen kann, der uns helfen kann, dass wir weiterhin Unterstützung haben? Gibt es vielleicht einen Industriestandard, den der verfolgt, wo man dann leicht einen Swap machen kann? Oder was ist, wenn sich überhaupt andere Industriestandards durchsetzen? Sind die Anbieter auch gleich auf, wenn es um Innovation und ähnliche Dinge geht? Und wir haben natürlich auch das Szenario definiert, so diesen Good Flight oder Very Good Flight. Was ist, wenn wir doppelt so viele Anwender und Anwenderinnen da draußen haben? Und ja, wir haben viele dieser Punkte, wie gesagt, es waren etliche Fragen, wir haben die einfach übereinander gelegt und haben geschaut, welche dieser Lösungen langfristig doch am flexibelsten ist. Und da hat der Schwerpunkt Flexibilität. Die reine Bewertung kommerziell und Anzahl der Lizenzen und solche Dinge sind es nicht. Aber wenn man diese Szenarien durchdenkt, dann kommt man aus meiner Sicht doch immer wieder zu Punkten, wo man sagt, die sind wohl gleich auf, ja, nach den gängigen KPIs, die man bei der Auswahl definiert hat. Aber es gibt doch ein paar, vielleicht sind es auch Soft Facts, die man sich anschauen kann. Und wenn man es nicht schlüssig aufbereiten kann und sagen kann, ich weiß ja gar nicht, wie der darauf reagiert, hier die Empfehlung, stellt sich diese Fragen auch diesen Anbietern. Und dann wird es sehen, wie die darauf reagieren und ob sie in irgendeiner Art und Weise vielleicht sogar schon sagen, ja, wir beschäftigen schon aktiv uns mit diesem neuen Industriestandard oder wir haben Partnerschaften, auf die man da setzen kann oder ähnliches. Es ist nichts Böses dabei, es ist einfach nur eine Einstufung. Also da einfach Tür offen lassen, durchaus bei denen auch nachfragen, um einfach Punkte noch zu identifizieren, die man vielleicht sonst nicht in der groben und standardisierten KPI-Betrachtung hätte.
Würdest du das als Werkzeug, das Szenario denken, eher so auf Ebene des Managements sehen? So, oder ist das aus deiner Sicht auch sinnvoll einsetzbar für Technikerinnen, Tester, Entwickler, die auch vorausdenken sollten bis zu einem gewissen Grad?
Ja, das suggestiv ist jetzt, Frage. Wollte ich jetzt sagen, suggestiv, Vuko, wir beide sitzen in der Geschäftsleitung unserer Firmen und wir beide haben natürlich das auch als strategisches Tool irgendwo immer wieder da, wo wir sagen, was ist, wenn das passiert und ähnliches. Also es ist ganz klar ein Strategie- und Management-Tool. Aber es ist irrsinnig einfach in Wirklichkeit und es hat eine Leichtigkeit, wo auch im technischen Alltag man das einfach nutzen kann. Ja? Entwerfen wir eine Architektur, ja? Da kann man sich fragen, was passiert, wenn man 10-mal mehr Daten hat. Das ist ein Szenario, die Anforderungen sind anders. Aber was ist, wenn das jetzt wäre? Vielleicht wird es auch nie passieren, aber was ist, wenn es wäre? Oder wenn sich irgendein gesetzlicher Standard ändert, der für uns relevant ist. Oder ein Lieferant, auf den wir heute setzen. Man hat ja oft auch Architektur- und Technologieentscheidungen, wenn man sagt, ja, mit der Firma geht's gut, also denen vertrauen wir. Aber was ist, wenn die weg sind? Dann fällt diese Basis weg und dann würde vielleicht die Architektur ganz anders ausschauen. Ja. Und wenn man das moderiert und auch mit den Technikerinnen und Technikern diskutiert, ja, in diesen Was-wäre-wenn-Szenarien zu denken, dann haben die oft auch super Ideen, wo sie sagen, damit können wir das ja in dem Bereich robuster machen. Ja. Und wenn das jetzt, ich sage jetzt mal, nicht unnötig teuer ist oder alles extrem verzögert, sondern eigentlich schon zu diesem Zeitpunkt ja locker umgesetzt werden kann, dann bin ich immer dafür, dass man das auch macht, weil dann haben wir halt zumindest für einen Schadfall, der auftreten kann, einfach eine robustere Ausgangsbasis. Ja. Für die Techniker selber, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man die da gut integriert. Das macht sie auf der anderen Seite etwas flexibler, weil man eben nicht nur an diesen einen Punkt festhält, sondern sich auch was verändern kann. Aber wir haben ja gerade in unserer Arbeit mit agilen Entwicklerinnen und Entwicklern ja immer wieder diesen freudigen Moment, wo wir sehen, die kippen nicht aus den Latschen, wenn man jetzt die Anforderungen verändert, sondern das ist ganz normal. Man arbeitet halt hier in unterschiedlichen Versionen von Produkten und Änderungen sind gern gesehen, weil das ist einfach unser Punkt, ja, und unser Thema.
So, aus Softwareentwicklersicht kann ich das ganz nur massiv unterstreichen, weil also zum Beispiel die Auswahl der diversen Frameworks, und heutzutage gibt es ja ganz, ganz viele Frameworks für jeden Aufgabenbereich zur Auswahl, ist, glaube ich, etwas, was man mit diesem Szenario-Denken super lösen kann im Endeffekt, weil das führt einen zwangsläufig dahin, dass man eigentlich Framework-unabhängig seine Architektur aufstellt und auf unterschiedliche Szenarios, wie sich einzelne Frameworks weiterentwickeln und reagieren kann. Du erinnerst dich sicher, also wir haben ja zum Teil auch auf zum damaligen Zeitpunkt sehr populäre Oberflächenframeworks beispielsweise gesetzt, die dann über 2-3 Jahre hinweg eigentlich vom Markt verschwunden sind. Open Source Software kann das passieren, aber genau da zum Beispiel entsprechend vorauszudenken und die Architektur so zu gestalten, dass man dann im richtigen Moment auch keine großen Aufwände hat, auf ein anderes Framework zu wechseln, wäre in dem Fall gutes Szenario denken.
Absolut, genau. Was könnte ein Ersatz sein, wenn man sagt, wenn das jetzt nicht mehr verfügbar ist oder wenn das nicht mehr Open Source, sondern kommerziell ist und man dann mit bestimmten Lizenzveränderungen nicht mehr arbeiten kann, dann habe ich schon einen Plan B einfach mit dabei. Ja? Und wenn dann wenn das Szenario dann auftritt, ist es mir dann ein leichtes zu wechseln, weil ich sage, im Kern passt ja der Rest und auch seine Plattform ist ja immer nur ein Baustein fürs Gesamte, das ist ja nicht das Gesamte. Ja?
Absolut, okay. Ja, guter Punkt. Super. So. Vielleicht können wir das jetzt ganz auch noch gleich praktisch verproben. Also wenn du so an unsere Branche, die ja minimal im Umbruch ist im Moment, in 10 Jahren denkst, in Szenarien, wie könnte die Branche, unsere Branche in 10 Jahren aussehen für dich?
Puh, okay, das ist die Einzelfrage jetzt nicht. Also, aber wir wissen ja, dass auch dieser Podcast in 10 Jahren nicht mehr gehört wird. Somit können wir das locker mal rauswerfen. Also gewisse Trends, die wir immer wieder zurzeit auch in unsere Überlegungen mit einbinden, auch auf Kundenseiten, ist ganz klar mal der Fokus auf Automatisierung und AI. Also das ist vollkommen klar und das natürlich auch in einer entsprechenden Kombinatorik. Ja. Ich denke, dass unsere Branche, auch wenn wir in der Softwareentwicklung wirklich ganz, ganz wenig automatisiert sind, wir kennen diese Probleme und Patterns, die wir eigentlich da in Wirklichkeit haben. Ich glaube, dass das jetzt sich also stark verändern wird in den nächsten 10 Jahren. Ja, was ich heute von Lagerlogistik und von Finanzunternehmungen und erwarte, wird sich auch in unserer Branche stärker manifestieren, nämlich stärker automatisieren. Und vieles, was man heute manuell macht, wird zumindest begleitet, wenn nicht sogar ersetzt von KI-gestützten Systemen. Also Planung, Qualitätssicherung. Ich denke, dass sich da extrem viel verändern wird. Und das ist gut und auch schön, weil wir als Techniker ja auch da einem Wandel mitgehen werden. Ja, wir sind halt dann weniger die Schrauber, sondern Gestalter und Systemgestalter. Und wir müssen natürlich dann diese doch deutlich komplexeren Systeme, die halt auch automatisiert, in dem Sinne autark arbeiten, überwachen und laufend anpassen. Und das wird uns einfach da, ich sag's mir, in die Metaebene heben. Finde ich auf jeden Fall mal ein Trend, den ich wohl da erwarten würde. Und das wäre so das eine. Das Zweite, was aus meiner Sicht auch immer stärker sein wird, und ich merke das selbst in meiner eigenen Anwendung, wie ich bestimmte Dinge verwende, wir werden einfach stärker vernetzt sein. Geräte, Maschinen, Plattformen, Lieferketten, das wird einfach deutlich vernetzt werden. Und man hat aber auch nicht mehr so viel Geduld wie früher. Also Entscheidungen sind in Sekunden oder Bruchteilen von Sekunden zu treffen und nicht mehr in Tage oder Wochen. Das ist ein Trend, der stärker und stärker kommt und es hat auch einfach keiner mehr Geduld und wir wollen das möglichst schnell hinkriegen. Das wird aber natürlich auch eine Auswirkung haben in Richtung Sicherheit, also Anforderungen an Sicherheit, an Stabilität und Datenqualität. Ja. Ich denke da immer an diese MVPs. Ja. Wenn wir heute ein MVP rausklopfen, dann gehen halt viele Leute her und versuchen das einfach requirement-technisch runterzubrechen, aber das Zeugs muss ja trotzdem sicher sein, es muss stabil sein und die Qualität muss letztlich auch stimmen hinter diesem Produkt. Und ich denke, dieses Pattern wird sich einfach noch stärker herausstellen, obwohl wir uns noch mehr vernetzen werden und viel mehr Echtzeitanforderungen oder Echtzeitentscheidungen treffen wollen. Das wäre so der Wesen meiner Erwartung. Ja, also stärkere Vernetzung und natürlich dieser Fokus auf Automatisierung und KI. Ein Thema, das aus meiner Sicht auch immer wieder diskutiert wird, aber da bin ich mittlerweile schon ein bisschen frustriert, weil es doch einfach nur immer so ein Nebenthema ist und Voku, wir haben uns ja in einem eigenen Podcast einmal drüber unterhalten, wie wir das mit der Nachhaltigkeit sehen. Ich glaube, dass wir uns wünschen, dass die Technologie stärker nachhaltig wird und der ökologische Fußabdruck optimiert wird, Energieverbrauch runtergeht und so weiter und so fort. Ich glaube, das wünschen wir alles, aber ich sehe momentan noch viel zu wenig Fokus darauf. Ja, also ich glaube, dass man da dieses große Trendthema leider nicht so in 10 Jahren sehen werden, obwohl ich mir das natürlich wünschen würde.
Okay, spannend. Und mit diesen 3 Zukunftsszenarios oder Teilen von Zukunftsszenarios, die du jetzt skizziert hast, wenn du die entwickelt hast, was wäre dann der sinnvolle nächste Schritt? Tragst du das dann ins Team und diskutierst das dort? Oder?
Okay, also meistens arbeite ich es auch mit dem Team. Also ich mache eigene Session, wo ich sage, lass uns mal ein paar Szenarien durchdenken und schreib schon bei der Einladung hin, bitte schickt uns ein paar Szenarien im Vorfeld, dass jeder sich eindenken kann. Und das Shortlisting der Szenarien, die wir dann in diesen Workshops bearbeiten, die sind dann fixiert. Wenn ich solche Sessions zum ersten Mal mache, da ist es irgendwie recht gemischt. Später findest du das alles cool, aber in den ersten Sessions ist es meistens so, dass die sagen, weiß nicht so recht, bin da mal skeptisch, das wirkt alles sehr abstrakt und ja, natürlich könnte man darüber nachdenken, wie es ist, wenn in China ein Fahrrad umfällt, habe ich auch schon mal gehört. Und gerade Techniker sagen ja viel aus der Statistik heraus, ja, die sagen, ich weiß ja gar nicht, ob das wirklich passiert, also will ich mich damit nicht beschäftigen. Also wir haben da schon immer wieder auch diese interessanten Diskussionen, ist das dann Goldplating, übertreibe ich da, gehe ich da ins Overengineering? Und ich sage immer, wir diskutieren jetzt einmal nur das Thema, wir bauen ja noch gar nichts. Ja, wir wollen es ja nur mal irgendwie für uns bewerten. Und ich denke, wenn man dann durchdringt, ja, dann wird's cooler. Dann, es gibt natürlich auch bei diesen Entwicklern oft am Anfang Leute, die sofort begeistert sind, das Potenzial drin sehen und auch diesen Aufruf zur Mitgestaltung. Ja, das sehen manche von denen auch von Anfang an. Im Regelfall geht das aber dann im Ende auch zusammen und meistens kippt diese Stimmung dann einfach ins deutlich Positive. Ja. Ich glaube, wenn man konkrete Auswirkungen von diesen Themen dann am Arbeitsalltag durchspielt, dann wird es für die meisten oft griffiger, das macht sie neugierig und dann denken die schon wieder in Lösungen. Also ist ja das Dilemma bei der Entwicklung ist ja einerseits im Dilemma und andererseits auch der große, große Vorteil. Die denken sehr schnell in Lösungen, brauchst auf gar nichts fertig reden, die wissen schon, wenn du angefangen hast, worum es eigentlich geht. Und wenn man da aber bewusst diese Szenarientechniken mit denen durchgeht, dann merken die, hey, ich kann nicht sagen, grün ist besser oder blau ist besser, sondern ich muss einfach mal das gesamte Erfassen, das Ganze diskutieren, bewerten und dann kann ich erst sagen, in welche Richtung es geht. Und da sehe ich das oft als eine nette Zusatzübung, gerade dann, wenn wir Entwickler haben, die zum 50. Mal das Gleiche entwickelt haben oder Vergleichbares entwickelt haben und die schon unter Anführungszeichen alles wissen, was da kommt, mit Szenarien ein bisschen durchdacht, macht es auch für die immer wieder spannend. Beantwortet das deine Frage?
Ja, absolut. Und ich fühle mich jetzt auch wirklich gut abgeholt in Bezug auf meinen Anfangsinput mit Planung verwandelt Zufall in Irrtum. Ich bin ja nicht grundsätzlich dagegen, Pläne zu machen. Also das soll das nicht aussagen, sondern ich vertrete auch die Meinung, so wie du, dass man eigentlich die Pläne so gestalten sollte, dass sie offen für Änderung sind. Und wenn ein Zufall passiert, und das wären ja in den Szenarios dann keine Zufälle mehr in dem Sinn, sondern das wäre schon etwas, was man vorab sich mal einmal durchdacht hat, ja, oder vielleicht zweimal oder im Team durchbesprochen hat. Wenn das passiert, dann haben wir die und die Möglichkeiten. Und dann habe ich auch die Möglichkeit, meinen Plan, wenn er entsprechend änderungsoffen ist, auch entsprechend anzupassen. Und dann habe ich eben keinen Irrtum. Ja. Also Planung verwandelt Zufall in Irrtum, Planung mit Szenariodenken verwandelt Zufall in einen weiteren Teil des Plans. Ja. Also so könnte man das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Finde ein super Denkanstoß, auch für mich. Ich werde es für mich auch mitnehmen und mich ein bisschen näher damit beschäftigen. Gibt es noch final last words, weil ich denke, wir sind zeitlich schon weit fortgeschritten. Von deiner Seite her, finale 3 Sätze, die du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne mitgeben würdest, zum Szenario denken.
Okay, ja, lasst euch auf das Thema ein. Ja. Stellt mal einen Termin hinein, stellt sicher, dass die Leute mitmachen können auch in dem ganzen Kontext. Das ist, glaube ich, wirklich wichtig. Und in der ersten Session würde ich das wirklich so machen, dass man das wirklich als eine gewisse Off-Zeit sieht. Also nicht, das zahlt nicht in ein spezifisches Projekt ein, sondern es gehört zwar irgendwie zu diesem Projekt, aber hat nichts mit dem aktuellen Fortschritt zu tun. Dann haben meistens auch die Leute die Entspannung, dass sie sagen, okay, dann machen wir jetzt 2 Stunden für irgendwas, muss eh nichts rauskommen. Und wenn die aber, natürlich kommt was raus und natürlich bringt es auch was. Ja, das ist ja die Erfahrung dahinter. Aber wenn man dann diese 2 Stunden mit denen zugebracht haben, gehen die meisten raus und sagen, haben wir nicht gedacht, ist aber echt cool und macht Spaß und man fühlt sich hier abgeholt und eingebunden. Ja. Keine produktive Zeit für den aktuellen Entwicklungsfortschritt ableiten, zusammengefasst. Erster Punkt, zweiter Punkt, wirklich eine offene Kultur machen. Nicht ich gehe rein und sage, das sind meine Szenarien, die diskutieren wir jetzt, sondern wirklich alle dazu einladen, erstens Szenarien zu entwickeln und drittens dann natürlich sich aktiv zu beteiligen. Dann funktioniert das gut.
Ja. Super. Vielen herzlichen Dank, lieber Weichsee, für deine Inputs. Ich darf mich auch bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich fürs Zuhören und Dranbleiben bedanken. Wie immer würden wir uns freuen, wenn ihr uns ein Like gebt, uns mit euren Feedback oder Kommentaren bereichert, ja, und beim nächsten Mal unseren Podcast wieder entsprechend auswählt. In den Shownotes gibt es etwaige Verlinkungen, natürlich auch Infos zu unseren Personen, glaube ich, nehme ich an. Und wenn natürlich nicht, dann haben wir es diesmal dabei. Vielen, vielen Dank. Alles Gute und eine schöne Zeit. Bis bald.
Ja, danke Wirko. Euch auch. Alles Gute. Dankeschön.
Der IT-Ping-Pong ist eine Produktion der Sequis Group GmbH. In der heutigen Folge waren ihre Experten Alexander Vukovic und Alexander Weichselberger.